Lebendiges Christsein schaut auch erwartungsvoll auf seine Heilsvollendung. Das ist das Thema heute in unserer Fortsetzung zur Predigtreihe zum 1. Thessalonicher Brief. Während meiner Predigtvorbereitung ereilte mich ein Mail, das Peter Strauch an uns Pastoren geschickt hat. Sein Bruder Diethelm bekam Gehirnblutungen, liegt mit einer sehr ernsten Diagnose im Krankenhaus. Gestern kam die Nachricht, dass es ihm soweit wieder ganz gut geht, er so auch so langsam aufwacht und wohl es überstehen wird. Wie gut ist es für uns Christen zu wissen, dass Gott auch solche Situationen in seiner Hand hält. Und darüber hinaus wissen wir, wie es für uns nach unserem leiblichen Tod weitergeht. Das war übrigens eine der zentralen Fragen, die ersten Christen hatten. Die Gemeinde wurde gegründet vom Apostel Paulus und er hat ihnen gesagt, schon bald wird Jesus Christus wiederkommen. Und dann werden wir alle bei Gott im Himmel sein. Und man dachte damals, dass dieses Ereignis in Kürze kommen wird. Und dann starb plötzlich ein Christ in der Gemeinde zu Thessalonich. Und dann war die bange Frage, wo ist denn der jetzt? Was ist denn jetzt mit dem? Jesus ist ja noch gar nicht wiedergekommen und hat uns mit in seine Herrlichkeit gerufen. Und Paulus gibt eine Antwort. Mal gucken, irgendwie geht's nicht weiter. Da ist sie, die Antwort. Und nun lesen wir sie einmal. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und nun, liebe Brüder, ich ergänze, liebe Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt doch nicht trauern, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott alle aufwecken wird, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Wenn er wiederkommt, werden sie dabei sein. Denn das hat uns der Herr gewiss zugesagt. Wer bei der Wiederkunft Jesus noch am Leben ist, wird gegenüber den Toten nichts voraushaben. Auf Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaun vom Himmel ertönen und Christus wird wiederkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Nach ihnen werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, unserem Herrn entgegengeführt, um ihn zu begegnen. Und dann werden wir bei ihm sein. Tröstet euch untereinander, weil es diese Hoffnung gibt. Paulus beantwortet hier die zentrale Frage der Thessalonicher, was geschieht mit denen, die als Gläubige gestorben sind? Und er gibt zwei Antworten. Zuerst kommt die Auferstehung der gläubig gestorbenen Toten am sogenannten Tag der Entrückung und dann werden die Gläubigen, die auf dieser Erde noch sind, von dieser Erde weggenommen, verwandelt werden und in der Ewigkeit bei Gott sein. Das ist der große Tag des Herrn, den die Bibel uns so oft auch beschreibt. Und meiner Auffassung nach, ich weiß, dass das Christ andere Denominationen durchaus anders sehen, glaube ich, dass die Entrückung der Gläubigen das nächste große Ereignis ist im Heilshandeln Gottes. Ich möchte einige Einzelheiten mit euch dazu betrachten. Zuerst einmal betrachten wir mal die Auferstehung. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Die erste Aussage, alle Gläubige aller Zeiten werden irgendwann einmal auferstehen. Die Gräber werden sich auftun, die gläubig verstorbenen Christen werden auferstehen. Und zwar in ihrem Ewigkeitsleib. Bis zu diesem Zeitpunkt schläft der gestorbene Mensch an diesem Ort. Ich finde es schon spannend, mir hat mal ein Beerdigungsunternehmer erzählt, bei einer Urnenbestattung, wir kommen ja etwa mit 3,5 Kilo Körpergewicht auf diese Welt und am Ende bleiben auch etwa 3,5 Kilo körperliche, also Mineralstoffe von uns übrig, die in der Erde liegen und die da auch bleiben. Und aus diesen 3,5 Kilo Mineralstoffen, die übrig geblieben sind, ob man verbrannt wird oder normal verwest, völlig egal, das bleibt am Ende übrig, macht Gott den Ewigkeitsleib. Wie er das macht, entzieht sich unserer wissenschaftlichen logischen Erkenntnis. Aber ich glaube, dass Gott genug Möglichkeiten hat, wenn er so eine tolle Schöpfung in Gang gekriegt hat, dass er aus dieser Masse, die übrig geblieben ist, auch ein Ewigkeitsleib machen kann. Ja. Paulus sagt zum Beispiel, im 1. Korinther 15 können wir das nachlesen, vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden denn die Toten auferstehen? Und was für einen Leib haben sie? Die Bibel beantwortet uns das. Doch das ist eine törichte Frage. Jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Ja, putteln Sie mal eine Kartoffel in die Erde und gucken mal nach einigen Wochen, was noch übrig ist. Ja, und doch kommen daraus neue Kartoffeln, neue Pflanzen hervor. Und genauso dieses Bild aus der Landwirtschaft benutzt Paulus auch für uns. Und was wir sehen, ist ja nicht schon eine fertige Pflanze, sagt Paulus, sondern es sind Körner, Weizen zum Beispiel oder anderes Saatgut. Aus jedem Samenkorn lässt Gott eine Pflanze wachsen, die so aussieht, wie er es geplant hat. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Leib ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Was begraben wird, ist unansehnlich, schwach. Was aufersteht, lässt Gottes Herrlichkeit und Kraft erkennen. Begraben wird ein irdischer Leib, aber auferstehen werden wir mit einem Leib, der von göttlichem Leben erfüllt ist. Denn wenn es einen sterblichen Leib gibt, dann gibt es auch einen unsterblichen. Jetzt haben wir einen natürlichen irdischen Leib. Dann aber gibt Gott uns einen unvergänglichen Leib, der von seinem Geist erfüllt ist. Jetzt hat jeder von uns einen vergänglichen Leib, wie ihn Adam hatte. Aber einmal werden wir, wie Christus, einen unvergänglichen Leib haben. Das ist das, was Paulus beschreibt, wenn es um die leibliche Auferstehung der gläubig gestorbenen Menschen geht. Irgendwann wird dieser Tag kommen, Gräber tun sich auf, da wo die Menschen gestorben sind, ganz gleich wie sie gestorben sind, ob verbrannt oder nicht verbrannt, ganz gleich, dort wird der Ewigkeitsleib im Prinzip buchstäblich aus der Erde herausgehen, er wird in den Himmel hineinfahren, gläubig gestorbene Menschen, in dem Moment, in der Sekunde des Todes, wird Geist und Seele des Menschen in das sogenannte Paradies zu Gott gehen. Sie ruhen dort in einer Perspektive Ewigkeit. Und irgendwann wird dann dieser Körper aus der Erde kommen, Geist und Seele, das im Paradies vom Herrn ist, wird in diesen Körper einziehen und dann wird der Mensch in Ewigkeit bei Gott im vollen Bewusstsein leben, sündlos, ohne jegliche Form. Er wird einen Körper haben, der so beschaffen ist, wie der von Jesus Christus war. Und Jesus Christus, brauchte der eine Tür, um zu den Jüngern zu kommen? Nö, der war einfach da. Ja. Er hatte einen Leib, dass er erkennbar war als Jesus Christus, und doch war es ein Ewigkeitsleib. Und er konnte essen und trinken. Und er war wieder weg. Er war nicht mehr an Raum, Zeit und Materie gebunden. Und genauso wird das bei uns auch sein. Einmal in der Ewigkeit. Ich freue mich auf diese Zeit. Ich freue mich auf diese Zeit, einmal bei Gott zu sein. Parallel zu dieser Auferstehung gibt es dann die sogenannte Entrückung. Das heißt, stellt euch mal vor, ihr seid auf dem Friedhof. Am Tag der Entrückung. Ihr seht plötzlich, wow, was ist denn hier los? Hunderte, tausende von Gläubigen plötzlich stehen da einfach auf. Buchstäblich gehen sie zum Herrn. Und ehe ihr überhaupt denken könnt, was passiert, macht Klack und ihr wandert mit hoch. Ihr könnt euch nicht verabschieden, ihr könnt nichts tun. Ihr werdet während dieser Situation des Nach-Oben-Gehens verwandelt bekommt, den Ewigkeitsleib. Es gibt keine Sekunde Zeit, um vielleicht bei den Kindern Tschüss zu sagen, ich bin da mal weg oder so. Nichts. Gibt es nicht. Direkt nach der Auferstehung werden alle Gläubigen von der Erde weggenommen, so sagt es die Bibel. auch eine spannende Kiste. Es gibt keinen letzten Gruß, keinen Abschied nehmen. Die Christen sind einfach weg. Das Steuer am Auto, in dem der Christ gerade noch fuhr, ist führerlos. Am Fließband, an dem der Christ eben noch stand, fehlt plötzlich ein Arbeiter. Der gläubige Flugkapitän einfach weg. Auf dieser Erde wird es ein gewaltiges Chaos geben. Kinder suchen ihre gläubigen Eltern, die weg sind. Eltern suchen ihre gläubigen Angehörigen, die einfach nicht mehr da sind. Der gläubige Nachbar ist nicht mehr da. Das Haus steht leer und vieles mehr. Chaos auf der Erde, aber es ist jetzt nicht mein Thema, es geht dann weiter. Aber wie, das werden wir dann mal an anderer Stelle betrachten, auf dieser Erde. Paulus sagt, dass die Entrückten, während sie auf dem Weg zum Himmel werden, sind, verwandelt werden, bevor sie beim Herrn ankommen. Auch hier lesen wir nochmal 1. Korinther 15, 51 folgende. Ich möchte euch ein Geheimnis anvertrauen, sagt Paulus. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle völlig umwandeln. Dann, das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune ankündigt, dass Jesus Christus als Herrscher der Welt wiederkommt. Ihr Schall wird überall zu hören sein. Dann werden die Toten zum ewigen Leben auferweckt und auch wir Lebenden werden verwandelt werden und einen neuen Leib bekommen. Im Bruchteil einer Sekunde wird dieser menschliche Leib aus Fleisch und Blut verwandelt werden in den geistlichen Leib. Auch das traue ich an den allmächtigen Gott durchaus zu, dass er sowas tun kann, auch wenn es vielleicht medizinisch, wissenschaftlich oder wie auch völlig unlogisch erscheint. Paulus spricht den Christen von Thessalonicher damit Trost zu. So werdet ihr beim Herrn sein. Also macht euch keine Gedanken, wenn jemand stirbt, ob ihr nun leiblich sterbt, oder ob ihr irgendwann mal auferstehen werdet oder ob es die Entrückung kommt, macht euch keine Gedanken. Ihr seid beim Herrn. Und wenn einer von uns morgen stirbt, wird Geist und Seele den Körper verlassen und beim Herrn sein. Der Körper wird in die Erde gelegt und schläft dort und ruht dort bis zum Tage der Auferstehung, auch wenn er verwest. Gehen wir noch einmal der Frage nach, wann wird denn das sein? Lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß es nicht. Das liegt in Gottes Hand und das ist auch gut so. Die große Frage ist, sind wir denn bereit, unserem Gott auch zu begegnen? Sind wir vorbereitet? Ich habe jetzt mal ein Lied mitgebracht, das möchte ich euch mal einspielen, das diese Frage ein wenig stellt. Ein Lied, das wir jetzt natürlich aus rechtlichen Gründen nicht ins Internet mit hineinstellen können, was ein Stück weit ausdrückt, wie sind wir bereit, Jesus Christus zu begegnen? Und wer sich noch nicht entschieden hat, diesen Weg des Glaubens zu gehen, heute wäre eine tolle Möglichkeit, das zu tun. Paulus verbindet dann diese Lehre von der Entrückung mit der Mahnung oder mit der Ermutigung zur Wachsamkeit. Seid darauf vorbereitet, Jesus zu begegnen, denn er wird wiederkommen, erste Aussage. Wann das alles sein wird, zu welcher Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder, ich ergänze, liebe Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst ja genau, dass Jesus Christus am Tag des Herrn so unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg geben. Wann wird die Entrückung sein? Die Bibel sagt auch hier ganz klar. Einmal, wir wissen es nicht genau, aber ganz plötzlich, wir Menschen sind darauf nicht vorbereitet. Wir Christen sind darauf nicht vorbereitet. Wir wundern uns, oh, jetzt ist es soweit, na denn. Wir sind ja dann von dieser Erde weg. Aber es wird auch weiterhin Evangeliumsverkündigung danach auf dieser Erde geben und so weiter. Aber das ist nochmal ein anderes Thema an anderer Stelle. Jesus wird wiederkommen, nicht zu einer Zeit der größten Not. Man hat ja immer gedacht, die schlimmste Zeit, die diese Welt je hatte, war das Mittelalter in der Pestzeit, wo die Menschen wie die Fliegen gestorben sind. Es war die schlimmste Zeit, die diese Erde hatte. Und man dachte schon so, jetzt kommt das Ende. Nein, kam es nicht. Auch der Zweite Weltkrieg hat das Ende nicht gebracht, wissen wir längst. Jesus wird dann irgendwann kommen, wenn wir uns alle gemütlich eingerichtet haben und keiner damit rechnet, als ein plötzliches Ereignis. Und darum fällt es uns auch in unserem so reichen Deutschland und unserem Wohlstand so schwer zu sagen, Leute, seid vorbereitet, das kann auch mal anders kommen. Und Jesus kann morgen oder schon gleich wiederkommen? Haben wir unsere Beziehung geklärt? Haben wir unseren Streit beigelegt? Sind wir vorbereitet, Abschied zu nehmen, von dieser Welt in die Ewigkeit zu gehen? Haben wir Dinge geregelt, die vielleicht jetzt noch ungeregelt sind? Wir Christen sollen so leben, sagt die Bibel, als wenn wir uns morgen von dieser Welt zu verabschieden haben. Wie auch immer. Und ich empfinde das immer wieder als eine enorme Herausforderung. Und Paulus sagt weiter, seid wachsam. Passt auf, dass euch das nicht ganz plötzlich links um die Ecke erwischt. Wir lesen weiter, 1. Thessalonicher 5. Doch ihr, liebe Brüder, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag des Herrn auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages. Wir gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Diese Ermutigung, seid vorbereitet, wendet Paulus jetzt auf eine ganz andere Ebene hin. Er sagt, ihr seid doch das Licht dieser Welt. Ihr seid doch Kinder, die schon auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ihr seid doch schon mit Gott verbunden. Eigentlich gibt es doch nichts Schöneres für uns Christen, als in die Ewigkeit gehen zu dürfen. Wo es unbeschreiblich schön ist. Wo wir alle einmal sein werden. Übrigens im Vollbewusstsein unserer Kräfte. Im Vollbewusstsein unserer ganzen Persönlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Mit einem anderen Körper. Und dieser Körper ist nicht mehr in der Lage zu sündigen. Und alles, was mit Sünde und Egoismus und Egozentrik zu tun hat, das können wir auch in der Ewigkeit nicht mehr denken. Und das haben wir auch nicht. Frage, wie spielen wir denn dann Fußball? In der Ewigkeit. Ich vermute, wir spielen das da irgendwie im Himmel. Ja, ganz einfach, indem wir den anderen versuchen, gewinnen zu lassen. Wir spielen es demütig. Okay, denk mal drüber nach. Nein, aber die Bibel sagt uns ganz eindeutig, im Himmel bei Gott werden wir in unbeschreibliche Herrlichkeit und Schönheit leben. Dort gibt es keinen Egoismus mehr. Dort gibt es keine Tränen mehr. Dort gibt es kein Leid mehr. Dort gibt es nichts mehr, was uns irgendwie heute wehtut oder schmerzt oder beeinträchtigt. Und ich glaube diesen Aussagen der Bibel. Ich glaube diesen Aussagen der Bibel. Und dass dein Leben miteinander völlig anders im Himmel organisiert ist als hier jetzt, wo Egoisten irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen. Völlig klar, dass es im Himmel ganz anders läuft. Völlig klar. Ja. Seid vorbereitet und vor allem lasst euch nicht einfangen von irgendwelchen falschen Lehren oder falschen Überzeugungen oder ach, ist ja alles nicht so wild, Gott nimmt das nicht so ernst oder wie auch immer. Paulus sagt, lasst euch nicht verführen. Also schlaft nicht wie die anderen. Bleibt wach und nüchtern. Denn die Müden schlafen in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Ja, hier ist etwas, deutet Paulus etwas an, was ich sehr spannend empfinde. Ja, wir leben mitten in dieser Welt. Und wir haben auch gestern ordentlich gefeiert auf einer Hochzeit. Gar kein Thema. Aber dann ist auch ein Punkt da, wo meine Frau und ich gesagt haben, so, jetzt ist Schluss. Jetzt fahren wir nach Hause. Morgen ist Gottesdienst. Und ich bin nicht so ein Typ, der die ganze Nacht dann durchmacht und dann irgendwie mit müden Augen hier auf die Kanzel kommt. Das ist nicht so mein Stil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das eine ist gut, das genießen wir auch daran, freuen wir uns auch. Aber das ist nicht unser Hauptleben. Das ist nicht das, was das Leben für uns ausmacht. Das ist das, worüber wir uns freuen und was schön ist. Aber was das Leben für uns ausmacht, ist die Beziehung, die wir zu Gott leben. Ist die Beziehung, die wir haben. Ist das, was Gott uns sagt, Liebe zu leben. Ist das, was Gott uns sagt, helft den Menschen, dass sie in diese Beziehung zu Gott kommen können und so weiter. Das ist das, was Licht ist, was hell ans Licht soll. Und wenn die Bibel sagt, seid nüchtern, dann heißt das, hat das nichts mit Alkoholismus zu tun. Ich habe gestern auch ein Glas Wein getrunken, kein Problem, aber ich bin nüchtern nach Hause gefahren, kein Thema. Also, versteht ihr den Gedanken? Hier geht es darum, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, eigentlich ihr Heil verschlafen. Und eigentlich auch gar kein Interesse an geistlichen Dingen haben. Und selbst wenn geistliche Interessen kommen, kommt von links oder rechts irgendwas hier, was das tot macht oder wo Ersatzbefriedigung greifen. Seid nüchtern, heißt für uns, Leute, wir sind Christen Und wir wollen unseren Schwerpunkt nicht darauf legen, was die Welt tut und wie die Welt lebt und was sie macht. Wir wollen unseren Schwerpunkt darlegen, wie können wir in der Verantwortung vor Gott geistlich leben. Und das ist eigentlich das Leben, was zur tiefen, tiefen, wahren Sinnerfüllung führt. Das möchte Paulus sagen. Seid einfach wachsam. Habt eine geistliche Sensibilität, wie unser Leben gottgemäß in dieser veränderten Welt gelingen kann. Habt eine geistliche Sensibilität. Und der Geist Gottes schenkt sie uns auch. Und er wird uns ganz individuell führen und begleiten, damit wir auf der Seite Gottes im Licht verbindlich leben können. Das ist das, wenn er sagt, seid nüchtern, wacht, passt auf. Ich, Jörg Hartung, muss geistliche Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und dann als Viertes, was er sagt, Paulus sagt, auch vorbereitet sein, Jesus zu begegnen. Wir haben uns für den Tag entschieden. Wir wollen wach sein, nüchtern und kampfbereit. Das hat nichts mit Alkoholismus zu tun, nüchtern, sondern das ist die geistliche Nüchternheit. Ja, zu entdecken, was ist richtig für mein Leben von Gott her. Zu vertrauen auf dem Wort Gottes. Die Bibel ist uns Grundlage. Auch wenn wir nicht immer einig sind, wie wir was auszulegen haben, so ist uns die Bibel Grundlage zum Leben. Und ich möchte an diesem Punkt frei sein von allen Emotionen. Ich möchte sagen, ja, ich glaube und ich weiß, ich komme in die Ewigkeit. Das muss ich nicht fühlen. Schön, wenn das jemand fühlt, super. Aber ich muss das wissen. Und zwar ganz tief in meinem Herzen. Das ist die Nüchternheit, von der die Bibel spricht. Und hier bekommt unser Leben eine ganz tiefe Sicherheit, auch wenn Glauben nicht emotionslos bleiben darf, denn es ist eine Herzenssache, gar keine Frage. Aber so muss meine ganze Seele das Denken, Fühlen und Wollen betroffen sein. Meine ganze Persönlichkeit mit unseren unterschiedlichen Schwerpunkten. Nüchternheit zeigt sich auch darin, dass ich entdecke, was gefällt denn Gott in meinem Leben nicht. Nüchternheit zeigt sich darin, dass ich vorbereitet bin, auch immer wieder mal in eine missliche Situation zu gelangen. Wir werden immer wieder fallen und sündigen. Sind wir darauf vorbereitet? Rechne ich damit? Ja, ich rechne damit, weil ich eben auch ein Mensch bin, der fällt. Aber dann darf ich Jesu Hand ergreifen und wieder aufstehen. Wie gut, dass es das Wort von der Vergebung und vom Neuanfang gibt. Ich darf täglich verbindlich mit Gott leben. Und dafür brauche ich meine Beziehungspflege zu Gott durch Bibellese und Gebet. Das ist Nüchternheit. Und dann sagt Paulus eben, nutzt die Waffenrüstung Gottes als Fünftes. Dazu brauchen wir als Panzer den Glauben der Liebe, schreibt er. Die Hoffnung auf die Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. In Anlehnung an Epheser 6. 10 Folgende nimmt Paulus hier Gedankenanleihen aus der geistlichen Waffenrüstung auf und ermutigt uns. Steht zu den christlichen Tugenden. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das sind die drei wesentlichen christlichen Tugenden. Und wie sagt es 1. Korinther 13, gestern im Hochzeitsgottesdienst vorgelesen, das Größte aber ist die Liebe. Jawohl, das Größte aber ist die Liebe. Nicht? Das ist das, wie wir uns anziehen sollen, buchstäblich. Diese lebendige Hoffnung zu haben, ja, ich darf einmal zu Jesus kommen. Der Glaube, der unerschütterlich ist. Ich vertraue dir, Gott. So wie es in der Bibel steht, ich vertraue dir. Auch wenn ich nicht alles verstehe und auch wenn wir in manchen Dingen unterschiedlich denken. Aber ich vertraue dir, Gott, dass das alles stimmt mit Jesus Christus. Und das habe ich persönlich angenommen. Und ich möchte das ausleben in meinem Leben, indem ich liebe. Das ist das, wo Paulus sagt, das ist die Waffenrüstung. Das, was uns, wenn wir das anziehen, dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Dann kann uns nichts schaden. Und dann werden wir auch bereit sein, wenn Jesus morgen wiederkommt, zu sagen, hey, cool, jetzt darf ich in die Ewigkeit gehen. Halleluja! Ja, versteht ihr? Okay, ein letzter Gedanke, lebt in der lebendigen Hoffnung, sagt er dann. Denn Gott will uns nicht seinen Zorn und Gericht aussetzen. Wir sollen vielmehr durch Jesus Christus gerettet werden. Christus ist für uns gestorben, damit wir, ganz gleich, ob wir nun leben oder schon gestorben sind, mit ihm ewig leben. Vergesst das nicht. Und erinnert euch gegenseitig daran, so werdet ihr einander ermutigen und trösten, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Die letzte Aufforderung, seid wachsam, schaut auf Jesus. Er wird die Heilsvollendung bringen. Und das ist das Ziel der Christen. Wir sind auserwählte Gläubige zum Heil bestimmt. Wir sind auserwählte Gläubige zum Heil bestimmt. Und darum sollen wir uns auch immer wieder gegenseitig ermutigen. Ja, immer wieder gegenseitig ermutigen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Und ich ermutige uns auch, dass wir dieses erbauliche Wort von der Wiederkunft des Herrn, von der Auferstehung und von der Entrückung benutzen, um erwartungsvoll auf unsere Heilsvollendung zu schauen. Ich ermutige uns dazu. Liebe Gemeinde, mich ermutigen diese Bibelverse total. Sie geben mir eine tiefe Sicherheit. Ich darf in der Gelassenheit leben. Nicht, weil ich so ein guter Mensch bin. Ich mache auch eine Menge Fehler. Nicht, weil ich überzeugt bin von all meinen theologischen Überzeugungen. Manches ist vielleicht sogar falsch, was ich denke. Mag sein. Sondern, weil ich mich ganz sicher und geborgen in der Hand Gottes weiß, durch Jesus Christus. Darum kann ich mit Gelassenheit auch meinem Ende entgegenschauen. Meiner letzten Stunde, wenn ich hier leiblich sterben sollte, oder der Sekunde der Entrückung, wenn das passiert. Nicht? Seien wir vorsichtig, Termine und Tage zu berechnen. Ist immer schief gegangen. Haben alle möglichen versucht, ist immer daneben gegangen. Und auch, wenn jetzt so ein Schüler hier heute sitzt, zu sagen, oh Jesus, komm doch morgen wieder, weil ich übermorgen eine Klassenarbeit schreibe. Nein, lern trotzdem. Lern trotzdem. Ne? Wir wissen es nämlich nicht, wann er kommt. Und Paulus mahnt uns zur Nüchternheit, zur Wachsamkeit. Und passt auf, dass euch nicht Gleichgültigkeit ummannt. Gleichgültigkeit schadet uns im Glaubensleben. Und Gleichgültigkeit lässt uns zweifeln. Und Gleichgültigkeit schadet uns. Nein, wir dürfen in einer heiligen Gelassenheit leben, gepaart mit Verstand und Nüchternheit und dem Herz auf dem richtigen Fleck. Dann bleiben wir stark. Und darum ermutige ich uns, haltet euch an Jesus fest und freut euch auf den Tag der Auferstehung oder der Entrückung. Amen.